Willkommen bei Frauenwerke, dem Podcast für selbstständige Frauen und alle, die sich inspirieren lassen wollen. Hier teilen mutige Unternehmerinnen ihre Geschichten, Herausforderungen und Erfolge. Ein Podcast des Frauenwerk e.V., der zeigt, was möglich ist, wenn Frauen ihre Ideen verwirklichen und gemeinsam ein starkes Netzwerk aufbauen. In jeder Folge eine neue Geschichte. Authentisch, inspirierend, vernetzend. Herzlich willkommen, liebe Julia, zu unserer allerersten Podcast-Aufnahme des Frauenwerke-Podcasts. Heute bei mir im Studio die liebe Julia Verbohn. Sie ist hauptberuflich selbstständig mit ihrer Praxis Soulfeed, eine Praxis für psychosoziale Beratung und Gesundheitscoaching. Sie ist außerdem die erste Vorsitzende des Frauenwerk e.V., ganz neu gewählt. Herzlichen Glückwunsch noch. Und es geht bei ihr beruflich hauptsächlich um, wie gesagt, psychosoziale Beratung, Gesundheitscoaching für private Kunden und Unternehmen im Bereich des beruflichen Gesundheitsmanagements. Und der Fokus liegt auf den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Stressbewältigung und Gesundheitsprävention. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Ja, danke Luisa, dass ich heute da sein darf. Ich bin ganz aufgeregt. Mein allererster Podcast und ich freue mich schon riesig auf die Zeit mit dir jetzt hier und bin ganz gespannt, was wir uns hier gegenseitig erzählen und was ich sagen darf und was du mich fragen wirst.
Ja, schön, dass du dich getraut hast, gleich mein erster Gast zu sein. Und ich fange jetzt mal an mit einer Frage, die dich wahrscheinlich beruflich auch öfter mal begegnet. Und zwar, wie geht's dir heute?
Mir geht's heute hervorragend. Ja, ich konnte heute ein bisschen länger schlafen.
Sehr genau, gut. Ist schon mal ein guter Anfang.
Die Kleine ist krank heute Morgen, deswegen hat mein Mann heute Morgen übernommen und ich durfte heute mal ein bisschen länger schlafen wie bis um 6.
Okay, ja, genau. Als Mutter oder als Eltern ist das schon eine Bereicherung, wenn man mal ein bisschen länger ausschlafen kann.
Absolut.
Genau, du hast zwei Kinder, richtig? Zwei Mädels?
Ja, ich habe zwei Mädels. Das eine wird 14 dieses Jahr und das andere wird 10. Mhm. Also mein Mann wird regiert von Frauen sozusagen.
Wie findet er das so?
Ja, ich glaube schon, das ist sein Harem, sagt er immer. Und er versucht immer, den Harem zu kontrollieren.
Ja, sehr gut. Ich wollte mit dir ein bisschen über dein Business sprechen. Du bist ja hauptberuflich selbstständig. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen uns erzählen, vielleicht wie du dazu gekommen bist. Mhm. Ja, was so deine Vergangenheit, was du beruflich gemacht hast. Ich habe ja auch nachgelesen, irgendwie war so dieses Thema Sozial und ja Beratung mit anderen Menschen irgendwie schon immer so dein Ding. Mhm. In den letzten Jahren hast du es zu deinem Hauptberuf gemacht. Ja. Magst du uns einfach mal mitnehmen, wie das so passiert ist?
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Ein bisschen von Anfang an anzufangen. Ich habe viele Jahre meines Lebens auch im Ausland verbracht, mit meinem Mann damals in Schottland und in England gewohnt. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe in Stuttgart praktisch haben wir wieder Fuß gefasst, also rund um Stuttgart. Hauptberuflich, weil mein Mann für die Flugindustrie arbeitet sozusagen. Mhm. Da war der Flughafen nicht so weit weg. Genau. Und ich habe viel im sozialen Bereich gearbeitet, grundsätzlich immer mal wieder den Schwenker gemacht zwischen Büro und sozialer Bereich, also vom Altersheim, dann wieder ins Büro in die Personalabteilung, dann wieder zurück ins Krankenhaus. Okay. Ich konnte mich irgendwie nie so richtig entscheiden und hatte damals auch nicht wirklich jemanden, der mir gesagt hat, ey, schau mal, du machst so gern was mit Menschen, bleib doch dabei. Und dann kam aber immer wieder der Wechsel zwischen immer mal Büro und dann halt auch sozialer Bereich. Die Arbeit mit Menschen, die hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Also ich erinnere mich noch gut an die Zeit, da war ich gerade fertig mit Realschule und hätte eigentlich das BK machen sollen. Habe ich auch 4 Wochen gemacht und habe dann aber nach 4 Wochen gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Schule.
Okay.
Und meine Eltern haben dann gesagt, okay, wenn du keine Lust hast auf Schule, musst du halt was anderes überlegen, wie das halt so ist.
Und immerhin dann, haben sie das so dir die Möglichkeit gegeben.
Ja, absolut. Nee, meine Eltern sind klasse. Die sind bis heute noch einfach einfach coole Leute und die mich total unterstützen. Und die haben dann gesagt, okay, also überleg dir einfach irgendwas, was du in der Zeit machst. Ich war natürlich 16, also ich war noch schulpflichtig, also musste ich sowieso auch was tun. Und dann habe ich ein FSJ gemacht und zwar auf der Sozialstation bei mir im Ort. Und dann bin ich mit dem Roller rumgefahren und habe die alten Leute zu Hause gepflegt, geduscht, bin für sie einkaufen gegangen und
ja, so mit 16 auch schon eine ganz schöne Herausforderung.
Ja,
oder?
Doch, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch ein FSJ gemacht im Altersheim. Das war dann auch schon ganz schön knackig. Ich habe 10 Tage am Stück gearbeitet, 2 Tage frei und das mit 16, 17, das war schon eine Herausforderung. Also die hat mich schon manchmal an meine Grenzen gebracht.
Das glaube ich, ja. Ja, da hat man auch noch so ein paar andere Themen, die man vielleicht so machen möchte.
Ja, genau. Ja, und ich hatte damals auch so ein bisschen, trotz Arbeit auch so ein bisschen einen Tiefpunkt. Freundemäßig war es ganz, ganz schwierig für mich, weil viele aufs Gymnasium gegangen sind. Ich bin auf die Realschule gegangen. Das hat bei mir schon auch so ein bisschen den Knacks gemacht. Dieses Dazugehörigkeitsgefühl, ja, das war schon schwierig damals oder zumindest, wenn ich rückblickend mich daran erinnere, habe ich das als schwierig im Kopf. Genau, und viele Jahre später habe ich dann eben, also ich habe dann meine Industriekauffrau-Ausbildung gemacht, genau, und bin dann tatsächlich im kaufmännischen Bereich gelandet, wie man das damals so üblich gemacht hat.
Weil, was halt auch eine sichere Bank ist, ne?
Absolut. Also das bleibt und es ist ja bis heute noch so. Also ich bin auch immer noch froh, dass ich es gemacht habe, aber habe da auch schon gemerkt, oh Gott, Buchhaltung, nicht mein Ding. Trotz wieder auch die Personalabteilung das Wichtigste war.
Ja, okay. Haben wir gerade auch schon drüber geredet. Ja. Die Buchhaltung, leider lässt sie einen nicht so ganz los. Die kommt dann in der Selbstständigkeit wieder.
Ja, genau. Leider. Aber es gehört halt dazu. Man muss sich damit auseinandersetzen.
Ja, genau. Ja, und spannend. Also auf jeden Fall hatte ich das schon ja in den frühen Jahren begleitet und ja.
Ja.
Okay, wie ging es denn dann weiter?
Also ich habe dann irgendwann meinen Mann kennengelernt, also meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir sind dann zusammen eben nach Schottland. In Schottland habe ich tatsächlich als allererste Arbeitsstelle im Altersheim gearbeitet, was auch eine mega Herausforderung war, weil die haben alle Schottisch gesprochen. Das ist halt auch nochmal ein anderer
Dialekt
wie jetzt Englisch, genau. Und aber es war eine absolute Bereicherung und ich glaube, ich war eine Bereicherung für die Leute dort vor Ort, weil ich war noch relativ jung und das im Altersheim, genau. Und für mich war es eine Bereicherung, weil ich natürlich auch im tiefsten Schottland, in Aberdeen oben, ganz im Norden, für mein Brot am Ende des Monats praktisch gearbeitet habe und einfach viel Erfahrung dadurch einfach auch gewonnen habe.
Genau. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Genau.
So was prägt einen ja auf jeden
total,
Fall.
Ja, total. Auch die Erfahrung, die Auslandserfahrung einfach. Ich war 21. Also das hat natürlich schon auch was mit mir gemacht. So weit von zu Hause weg, auf eigenen Beinen stehen, andere Sprache, andere Mentalität, das macht was mit einem, genau.
Ja.
Und dann bin ich wieder zurück, also viele Jahre später, wir sind dann über England, da habe ich unterschiedliche Jobs gemacht, sind wir dann wieder zurück nach Deutschland und in Deutschland war eben alles nicht mehr ganz so einfach. Wie es in Deutschland leider immer so ist. Ich habe viele Jahre probiert, einen Job zu suchen, der halt nicht Vollzeit ist, weil wir damals auch schon einen Hund hatten. Und wir den Hund mitgenommen haben von Schottland praktisch wieder zurück. Zwischendurch hatte ich noch eine Station in der Schweiz, habe dann wieder bei meinen Eltern gewohnt.
Ja, das machen, glaube ich, auch viele, die Station nochmal mit. Hatte ich auch nach dem Studium dann nochmal.
Genau, genau. Und aber auch das war ein toller Teil von meinem Leben. Und dann schlussendlich sind wir hier im Stuttgarter Raum gelandet. Tatsächlich erstmal in Kirchheim, so wie wir heute gerade hier sitzen.
Ja.
Genau.
Schön in Kirchheim.
Und jetzt in Weilheim, genau. Und dann kam irgendwann, also ich habe dann viele Jahre hier auch im Altersheim gearbeitet. Ich habe hier im Krankenhaus in Kirchheim selber gearbeitet, auf der Privatstation. Und da war ich eben halt für die Office zuständig, aber auch für die Leute da direkt in den Zimmern. Habe viel mich mit den Leuten unterhalten und war auch für diese Essensbestellungssachen zuständig. Das gibt's ja in der Form heute gar nicht mehr. Genau, und wollte dann halt auch, irgendwann habe ich mal dann gedacht, ja, so langsam wird's Zeit für ein Kind, ne? Wie das so ist. Ich glaube, ich war 29, ja.
Wäre heutzutage früh.
Ja, ja. Genau. Und habe dann halt irgendwann meine Pille abgesetzt und tatsächlich 4 Wochen später saß ich bei einem Erste-Hilfe-Kurs im Krankenhaus in Kirchheim, also interessanterweise auch noch im Krankenhaus, und hatte meine erste Panikattacke.
Okay.
Ja, und die kam out of the blue. Also die kam ohne ohne irgendwie, dass ich vorher irgendwelche Zuckungen gehabt hätte oder irgendwas.
Also irgendwelche Hinweise.
Genau. Okay. Es gab keine Hinweise, es gab gar nichts. Sie kam einfach und sie hat mich komplett überrollt. Sie hat mir praktisch den Boden unter den Füßen weggezogen, weil in einer Panikattacke erlebt man einfach den Todeskampf ein Stück weit. Okay. Also ja, genau. Und das ist, also es friert mich immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Das ist heftig, ja. Das kann man auch nicht erklären, jemanden, der das Gefühl noch nicht hatte. Es ist ganz schwierig, das zu fassen. Und sie hat natürlich plötzlich mein Leben umgedreht, diese Panikattacke. Genau. Okay.
Und von da an hast du überlegt und versucht, was dahinter steckt
und
was sich verändern kann.
Genau, genau. Also ich hatte dann, weil ich ja schwanger werden wollte, hatte ich dann praktisch diese Panikattacken. Ich bin dann zum Arzt gegangen, der hat mich eher in die psychologische Schiene erstmal gestopft, sage ich mal, und erstmal gefragt, schau mal nach, ist da irgendwas, was du vielleicht aufarbeiten möchtest? Sind da irgendwelche Traumata im Hintergrund oder sonst irgendwas? Und ich habe immer gesagt, nee, also da ist an der Front ist eigentlich alles in Ordnung. Ich hatte eine schöne Kindheit, natürlich mit Höhen und Tiefen, aber so im Grundum hatte ich einen sicheren Boden, sage ich jetzt mal, auf dem ich stehe. Ich hatte nie das Gefühl, I'm lost oder so irgendwie in die Richtung. Und deswegen,
was wahrscheinlich so der erste Punkt ist, nachdem auch Psychologen
aufschauen. Absolut, absolut. Und das ist auch richtig so.
Ja.
Ist absolut richtig so. Nur bei mir wurde zu viel in die psychologische Ecke geschaut und leider zu wenig in die körperliche Region geschaut. Mein Glück oder Unglück, also natürlich das Glück auf der einen Seite, aber dadurch wurde die Erkrankung erst viel später diagnostiziert. Ich bin nämlich dann schwanger geworden, was natürlich ein super, super Glück ist.
Ja.
Und in der Schwangerschaft waren alle meine Symptome weg.
Okay.
Also ich hatte eine wunderbare Schwangerschaft.
Wie schön.
Das Kind kam auch ganz normal auf die Welt. Und leider aber dann halt 4 Wochen später mit Beendigung der Brust, weil das nicht so ganz funktioniert hat bei mir, kamen alle Hormone wieder zurück und die Panikattacken auch.
Ach, spannend. Okay.
Nur, dass ich da halt ein kleines Kind in meinen Armen hielt und leider Familie und Freunde sehr, sehr weit weg waren und mein Mann beruflich viel unterwegs, saß ich dann da mit einem kleinen Baby in der Hand und der Panikattacke. Und das war dann nochmal doppelter Stress.
Das kann ich mir nur annähernd vorstellen, ja. Ich denke auch, so hat man mit in dieser frühen Zeit mit einem Baby, mit dem ersten vor allem, schon viel zu tun und
absolut.
Muss da nach sich selbst und nach einem Kind schauen und diese neue Verantwortung und dann das zusätzlich noch. Ja,
ja, also das war schon, das war heftig, weil wir zu der Zeit auch noch ein Haus gebaut haben. Also es kam einfach alles zusammen. Die Geburt des Kindes, das Haus, die Panikattacken, die nicht aufhören wollten. Und irgendwann tatsächlich nach einer bestimmten Zeit, das hat dann auch nochmal gedauert, kam dann endlich durch eine einfache Blutabnahme die Diagnose Morbus Basedow. Das ist eine Überfunktion der Schilddrüse. Und ich hatte so eine massive Überfunktion, weil ich solche massiven Werte hatte. Und hatte dann endlich eine Ursache an der Hand, weil ich immer gedacht habe, mein Gott, wo kommt denn das her? Dieses Plötzliche und es kommt an und man kann gar nichts dagegen tun, ne? Damals.
Aber verrückt, kurze Zwischenfrage, dass du dann schwanger werden konntest, weil die Schilddrüse hängt doch da auch oft mit zusammen.
Ja,
ich habe auch was mit der Schilddrüse, eine leichte Unterfunktion und ich weiß nur, dass es immer sehr drauf geguckt wurde.
Ja. Interessanterweise habe ich mich das auch schon oft gefragt, weil ich ja mein ganzes Leben jetzt weiß, dass ich Schilddrüsenproblematiken hatte. Und trotz allem zweimal schwanger geworden bin. Also wahrscheinlich auch, weil ich gedankenmäßig, und da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei meinem Thema heute, weil ich gedankenmäßig da überhaupt gar nicht mehr Gedanken darum gemacht habe, sozusagen.
Das hilft manchmal.
Genau, also einfach nicht, weil wir heute sehr, sehr, sehr strukturiert vorgehen, wenn wir Kinder kriegen wollen. Ja, Plan A, das muss alles passen, das muss genau dann und dann kommen. Und ich sage mir immer, nee, also ich habe damals, ich habe auch meinem Mann nichts erzählt, dass ich die Pille weggelassen habe. Also wir haben uns natürlich dazu entschieden, dass wir das so machen wollen. Aber er hat immer gesagt, du, wenn du die weglässt, dann sagst du mir nichts.
Okay.
Ja, genau, dann ist man einer, dann den Punkt nicht.
Ja, das verstehe ich voll.
Genau, und für mich war das total, ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe das Ding weggelassen und dann Und dann war ich innerhalb von 3 Monaten war ich schwanger. Also das ging dann ratzefutze. Also,
das ist vielleicht auch irgendwie eine Hoffnung für Menschen, denen dann gesagt wird, oh, mit diesen Schilddrüsen werden, wer weiß.
Ja, absolut. Also alles, was wir denken, macht natürlich unheimlich viel Gewicht auf das, was wie unser Körper dann reagiert oder wie wir uns verhalten. Ne? Also unser Denken hat unheimlich viel mit unserem Verhalten zu tun. Mhm. Genau. Und um zurückzukommen zu der Geschichte. Ich habe dann eben genau die Aussage gehabt, dass tatsächlich der Morbus Basedow bei mir diagnostiziert worden ist. Und ich habe da natürlich erstmal ein Jahr lang Tabletten geschluckt. Das muss man ja dann auch. Mhm. Und nach einem Jahr durfte man die dann ausklingen lassen. Und dann hat man halt immer mal wieder die Schilddrüsenwerte abgenommen. Und
aber haben die geholfen, die Tabletten?
Ja, ich weiß jetzt noch gerade aktuell nicht mehr, wie das Medikament hieß. Es gibt, glaube ich, 2 verschiedene Medikamente. Eins habe ich nicht vertragen. Das andere hat dann zumindest gewirkt, dass diese Überfunktion sich wieder reguliert hat. Und dann ist es ausgeschlichen worden und dann hat man natürlich immer wieder Blutabnahmen gemacht und hat dann halt, man hat ja einen bestimmten Wert, nach dem man geht, und dann hat man immer gesagt, ja, der ist im Rahmen. Ja, aber ich selber habe mich nie gut gefühlt.
Also, ja, es gibt ja auch genauso, haben wir auch neulich mal drüber gesprochen, wo wir es so von Nahrungsergänzungsstoffen auch hatten, dass es ja auch einen Unterschied macht, genau, was jetzt da auf dieser Blutabnahme tatsächlich steht und wie man sich fühlt, und das stimmt ja auch oft nicht so richtig überein.
Das ist ja nur ein Wert, der bestimmt wird. Ne? Das ist ein Standardwert, der bestimmt wird, aber der Standardwert sagt ja überhaupt nichts darüber aus, wie ich mich eigentlich tatsächlich fühle. Ja. Das sind einfach 2 unterschiedliche Sachen, genau. Ich habe das dann lange hingenommen und habe aber immer gedacht, sag mal, irgendwie ist es einfach nicht so ganz so, wie ich sein soll. Zwar hatte ich keine Panikattacken mehr in dem Sinn.
Okay, also das hat es quasi schon reguliert.
Das hat es dann schon reguliert, genau. Also zumindest, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Unterdrückt.
Aber irgendwie habe ich mich nie wohlgefühlt in meiner Haut. Und dann bin ich schwanger geworden mit dem 2. Kind und irgendwie hatte ich die Schilddrüse noch im Kopf. Und habe dann meinen Frauenarzt darauf hingewiesen, dass er doch bitte mal die Schilddrüse kontrollieren soll, weil ich bezogen auf das Kind und dessen Entwicklung im Hinterkopf hatte, Gehirnfunktion des Kindes sollten wir vielleicht schon nochmal ein bisschen anschauen lassen, deswegen Schilddrüse kontrollieren lassen. Und siehe da, hatte ich tatsächlich in meiner Schwangerschaft da eine Unterfunktion laut den Werten. Gott sei Dank bin ich ja selber auf die Idee gekommen, weil sonst hätte mir niemand das diagnostiziert. Das ist manchmal echt furchtbar, dass man selber das dann halt machen muss. Ja. Genau. Und habe dann während der Schwangerschaft Schilddrüsentabletten genommen, Unterfunktionstabletten, genau. Und damit praktisch das Gehirn meines heranwachsenden Kindes ganz normale Leistungen erbringen kann, auch nach der Geburt praktisch. Mhm. Genau. Und das 2. Kind kam auch ganz normal auf die Welt. Die Schwangerschaft war auch wieder eine hervorragende Schwangerschaft. Wahrscheinlich war ich auch ein bisschen relaxter und natürlich wie beim ersten Kind.
Ja.
Genau. Aber auch nach der Schwangerschaft, es war ein Auf und ein Ab und es ging nie wirklich gut. Und irgendwann habe ich dann für mich befunden, so jetzt reicht's. Ich muss das irgendwie selber in die eigenen Hände nehmen, weil diese ganzen Tabletten, also hoch, runter, links, rechts, ist zwar alles schön. Und damit war das für einen Allgemeinmediziner dann auch erledigt, das Thema. Du nimmst
aber deine. Aber gab es da einen Schlüsselmoment oder eine bestimmte Situation, wo du gesagt hast, nee, also so geht es wirklich nicht weiter?
Es gab nicht den Schlüsselmoment, aber dadurch, dass ich 2 Kinder hatte, ein Haus, ein Hund, viel, viel Stress, alleinerziehend an vielen, vielen Tagen in der Woche.
Weil dein Mann so viel unterwegs
war. Genau, weil der so viel unterwegs war. Also ich muss sagen, wenn der da war, dann war der auch da. Mhm. Also mein Mann ist ein absoluter Papa, also so wie man ihn sich vorstellt, also wie mein Vater auch ist, tatsächlich. Schön. Also, aber wenn er weg war, dann war er halt weg und dann war er halt gleich weit weg. Deswegen, ich konnte ihn praktisch nicht fassen.
Ja.
Und die Kinder natürlich dann auch nicht. Und für mich, ich hatte halt nie Ruhe. Mhm. Also, beziehungsweise, ich hatte viele Mütter kennen. Also Ruhe in Anführungsstrichen, ich habe mir die halt auch nicht genommen.
Ja.
Ne? Also es ist ja immer die Frage, ne? Nimmt man sich die Ruhe oder nimmt man sich die Zeit für sich oder halt auch eben nicht. Ja. Und als Mama von 2 jungen Kindern hast du immer das Gefühl, du darfst nicht, du kannst nicht, da
und
ist keine
Zeit.
Und
die Zeit, die man dann mal hat, vielleicht ohne Kind, nutzt man dann, um Dinge zu erledigen,
richtig,
zu denen man sonst nicht kommt.
Genau. Und das waren dann so die einzelnen Schlüsselmomente. Also es gab nicht den einen, es waren einfach viele Faktoren, Faktoren, die aufeinander
aufgebaut haben. Manche haben ja wirklich so ein Aha-Erlebnis, so könnte es genau runterbrechen.
Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte nur so für mich ich habe mich dann irgendwann mal eingelesen, auch in die Schilddrüsenproblematik, logischerweise, man beschäftigt sich dann damit und ich immer gesagt habe, mein Wert ist zwar okay, aber irgendwie fühle ich mich nicht danach. Und ich glaube, für mich war dann tatsächlich so das Wörtchen Entspannung irgendwann im Kopf. Und ich habe dann die Ausbildung zur Entspannungspädagogin angefangen, weil mich das einfach interessiert hat. Für mich, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Und es war für mich tatsächlich so meine eigene Reha. Also mir ging es auch nicht besonders gut während der Ausbildung. Also ich hatte immer meine Wärmflasche dabei. Also mein Bauch, der ging von links nach rechts, von oben nach unten gefühlt. Ich habe viele komische Erscheinungen gehabt, also wirklich auch viele Symptome, auch während der Ausbildung. Ich war auch sehr nah am Wasser gebaut. Also man hat mal gemerkt, wie mein Nervensystem seit Jahren eigentlich auf Hochtouren gelaufen ist. Genau, und ich war total überreizt. Und das hat natürlich auch seine Zeit gebraucht, das überhaupt regulieren zu können. Mhm. Ja, wir müssen ja nicht vergessen, dass das Nervensystem immer auf Dauerschleife dann dreht und es geht halt nicht von heute auf morgen, dass ich das regulieren kann. Und das war halt in dieser Ausbildung dann tatsächlich also wirklich auch ein Prozessverlauf sozusagen. Und am Ende meiner Ausbildung, als ich dann dieses Diplom in der Hand gehalten habe, war ich natürlich zum einen super, super stolz, dass ich das gemacht habe. Und zum anderen muss ich sagen, war das für mich, das war tatsächlich der Moment of Change. Okay. Also ich glaube, das war der Game Changer, weil da habe ich gesagt, so.
Und ich kann wirklich was tun.
Absolut, ich kann was tun, ich kann mich selber regulieren. Und das ist was ich anderen Leuten einfach auch an die Hand geben möchte. Mhm. Ja, weil ich möchte, dass Menschen sich nie so fühlen müssen, wie ich mich gefühlt habe.
Hilflos.
Genau. Also ich habe mich wirklich hilflos gefühlt, jahrelang. Und ich bin immer gegen den Berg angelaufen, gefühlt.
Und wahrscheinlich auch halt, wie du gesagt hast, in der Schulmedizin auch nicht weitergekommen.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also ich hatte immer mal wieder auch das Glück tatsächlich, dass ich mir einen Arzt gesucht habe, der mit Naturheilkunde auch in Verbindung stand. Dadurch, dass ich auch ein bisschen so aufgewachsen bin mit Homöopathie und Globulis und so. Also sie waren mir nicht fremd. Aber ich hatte nie einen Endokrinologen oder so, der für die Schilddrüse zuständig ist, der natürlich die Naturheilkunde da auch in Bezug genommen hat. Weil Schilddrüse steht tatsächlich auch als Zeichen für Unterdrückung. Also heute weiß ich das und ich war, glaube ich, einfach wirklich eingenommen von meinem Leben. Also da war kein Space mehr für meine Zeit oder für mich. Und das war für mich, für meine Gesundheit war das total kontraproduktiv. Aber ich habe es mir auch so ausgesucht.
Ja, das ist ja aber oft so. Man sucht es sich ja so aus. Mhm. Also jetzt auch gerade mit dem Thema Kinder, finde ich, merkt man das oft, dass man dann zwei Kinder hat und dann irgendwie Leute sagen, ja, aber du hast es dir ja so ausgesucht. Mhm. Ja, aber ich darf es trotzdem anstrengend finden.
Ja, absolut.
Und aber das finde ich, finde ich, ist oft so ein Thema, dass man natürlich sich die Dinge selbst aussucht und trotzdem können sie einem zu viel werden.
Absolut. Und das darf auch so sein. Ja. Also das darf, aber man muss es halt auch erst sich selber zugestehen.
Ja.
Ne? Mhm. Das ist ja auch so was unsere Gesellschaft auch nicht zulässt. Ne? Ja. Im Moment ist es ja auch so, dass leider auch politisch gesehen unsere Gesellschaft eigentlich so gestrickt ist, dass wir schwanger werden, so schnell wie möglich die Kinder in die Kita stopfen von morgens bis abends, wo ich übrigens gar kein Fan dazu bin und ich stehe da auch voll dazu, dass ich davon überhaupt nichts halte, weil ich einfach weiß, was das in den Kindern auslöst, zwecks Urvertrauen, zwecks Stress und so weiter und so fort. Aber da könnte ich noch ganz einen Podcast drüber halten. Genau. Wir praktisch kriegen die Kinder, bringen die auf die Welt, bringen die in die Kita und sollen gleich wieder arbeiten gehen. Und das funktioniert halt so nicht.
Ja.
Also das ist halt nicht so, wie es sein sollte. Ja, es sollte halt mehr Möglichkeiten geben. Und wir aber dadurch, dass wir gesellschaftlich so gestrickt sind, wenn wir dann eben das nicht tun, was die Gesellschaft von uns erwartet, dann kommen wir oft selber in die Bredouille, wenn wir selber auch noch nicht so diesen Selbstwert entwickelt haben. Wenn wir selber noch nicht klar sagen können.
Also gerade finde ich, als Mutter oder als Eltern hat man ja oft auch diesen Druck, dass man ja egal wie man es macht, es immer falsch macht, finde ich, so von außen gesehen.
Mhm.
Und man da extrem lernen muss, wirklich auf sich selbst zu hören.
Absolut.
Weil es gibt immer jemanden, der so, wie man das selbst macht, das nicht gut findet.
Absolut.
Und jede Familie ist anders.
Absolut. Also da bin ich absolut deiner Meinung. Also wichtig, glaube ich, ist, oder das, was ich in all diesen Jahren auch lernen durfte, ist einfach bei mir zu bleiben. Mhm. Ja, also nicht mehr im Außen, sondern ich mache die Dinge so, wie ich das für richtig halte. Ob das jetzt von außen jemand gut findet oder nicht, das ist mir relativ wurscht.
Ja, aber das ist auch ein Lernprozess.
Das ist ein Lernprozess, ja. Das kannst du nicht mit 20 denken und auch nicht mit 25 wahrscheinlich. Außer du hast schon eine Wahnsinnserfahrung hinter dir. Ich glaube, das steht und fällt auch mit dem Erfahrungsschatz. Ja. Das ist ein Prozess. Manche haben es nie gelernt. Die haben es mit 70 noch nicht gelernt. Manche lernen es gerade so in meinem Alter, da entdeckt man sich schon nochmal neu, so mit 40. Aber manche haben es auch schon mit 30. Es hängt natürlich von diesen Lebenserfahrungen auch ab, die man gemacht hat.
Ja. Und oft sind es ja so einschneidende Erlebnisse.
Absolut.
Also gerade was jetzt auf die Gesundheit geht, hört man ja, finde ich, oft, dass jemand, der irgendwie schwer krank war oder einen Unfall hatte oder so, da dann zurückkommt und viele Sachen überdenkt und nochmal anders startet. Oder eben, finde ich, auch viele Eltern, die irgendwie mit den Kindern nochmal eine ganz andere Ansicht auf alles Mögliche bekommen und versuchen, da mehr auf sich zu achten.
Ja, ich meine, in der Psychologie gibt es ja auch, das sind Lebensereignisse. Also Lebensereignisse sind positiv sowohl als auch negativ bestückt. Ich meine, eine Heirat ist ja eigentlich was Positives, kann aber auch für jemanden was Negatives sein, weil bestimmte Sachen einfach hochkommen.
Ja.
Immer bei solchen Ereignissen verändert sich das Leben oft und dann kommen auch manche Dinge von früher wieder hoch. Ne? Also das erlebe ich tatsächlich oft bei meinen Klienten dann auch, dass einfach solche lebensverändernden Sachen auch mit reinfließen. Bei Sachen, auch bei einer Geburt von einem Kind, ne? Dann kommen vielleicht auch so die eigenen Erfahrungen damit ins Spiel. Und also selber auch, habe ich das natürlich auch gemerkt. Ich meine, als wir unser erstes Kind bekommen haben, dann kommt sein Leben kommt mit rein und mein Leben kommt da mit rein. Und
ja, total.
Beides,
also ich merke das auch extrem, dass man halt natürlich mit den Kindern dann nochmal seine eigene Kindheit reflektiert.
Absolut.
Weil man immer so in dieser Situation ist und dann denkt, bei uns war das früher so und mache ich das dann jetzt so wie meine Eltern oder mache ich das anders?
Ja.
Auf jeden Fall absolut vorstellen, dass da viele Dinge dann wieder hochkommen und vielleicht neu aufgerüttelt werden.
Ja, und auch als Paar muss man sich dann auch wieder finden. Ich meine, man lebt einfach mit einem Kind ein anderes Leben wie ohne
total.
Kind. Also ich glaube, da muss man sich irgendwo wieder in der Mitte finden und sich gegenseitig unterstützen. Ich glaube, sonst würde das auch gar nicht funktionieren. Also wenn der immer nur jeder so seins macht, dann keine Unterstützung gegenseitig da ist, dann funktioniert das gar nicht. Nee.
Das sind vermutlich alles so Themen, die du jetzt aktuell in deinen Beratungen auch zu tun hast. Oder ist Beratung das richtige Wort?
Ja, also es ist ein Misch zwischen Coaching und Beratung. Also Coaching ist ja eher lösungsorientiert. Im Coaching geht man auch so ein bisschen davon aus, dass jeder Mensch seine eigene Lösung mit dabei hat. In der Beratung bist du ja manchmal auch in der Beraterposition. Also du berätst auch jemanden. Du gibst jetzt keine Ratschläge in dem Sinn, weil Ratschläge sind ja auch manchmal Schläge.
Ja.
Deswegen nehme ich das jetzt so nicht in den Mund. Aber einfach grundsätzlich, ich glaube, es ist ein Mix aus beidem, was ich anzubieten habe, weil ich natürlich auch in der Ausbildung bin zur Therapeutin. Und in der Therapie ist es natürlich schon auch der Ansatz des Coachings mit drin. Also jeder hat seine Lösung in sich. Manchmal müssen wir einfach durch richtige Fragestellung diese Lösung rauskitzeln, also systemische Variante, für die ich mich auch sehr, sehr gerne hergebe, weil ich bin durch und durch Systemikerin, weil ich finde das einfach gut. In der Beratung ist es ja so, dass man schon auch jemanden sehr berät. Also man berät ja auch ein Unternehmen, ne? Also in unterschiedlichen Situationen und zu unterschiedlichen Sachen, genau. Und da kann man schon auch beraten, dieses Wissen über eine bestimmte Krankheit oder einen bestimmten Verlauf einer Krankheit oder auch das Wissen über das Thema Stress. Das ist für mich schon eine Art Beratung. Ne? Also einfach ein Stück weit Wissen zu vermitteln. Das würde ich eher unter Beratung ablegen. Und Coaching ist dann tatsächlich dann nochmal zu schauen, okay, was hat derjenige für eine Lösung denn schon mit sich? Genau, und das ist immer ganz spannend. Ja.
Und bei dir ist, glaube ich, ja auch, oder so habe ich es jetzt auch rausgelesen oder auch jetzt aus deinen Erzählungen, dass es wirklich immer so ein ganzheitliches Thema ist.
Absolut.
Dass man immer das Physische und das Psychische wirklich so in Kombination immer anschauen muss,
ja,
oder?
Ich glaube auch nicht, dass du das voneinander trennen kannst.
Ja.
Also du kannst den Körper nicht vom Kopf trennen oder andersrum. Alleine schon deswegen, weil wir, weiß nicht, der ein oder andere wird das kennen, die Polyvagaltheorie. Das ist, wir haben unser autonomes Nervensystem, das reagiert auf alles Mögliche um uns herum. Also wir kommen auf die Welt und das Grundbedürfnis, was wir alle haben, ist Sicherheit. ja. Und unser Nervensystem ist die ganze Zeit damit beschäftigt zu gucken, okay, wo sind die Risiken und wo geht's mir gut, ne? Also wo bin ich in Sicherheit, ja?
So ein Fluchttier.
Genau. Und dadurch, dass wir das die ganze Zeit scannen, auch unbewusst, ja? Also das funktioniert ja nicht immer bewusst. Manche Dinge sind total unbewusst, ja? Das heißt, wir laufen irgendwo rein und wir scannen die Umgebung praktisch ab, ne? Okay. So wie früher auch, ne? Wenn wir da im Urwald da unterwegs waren und gelaufen sind, hat unser Körper praktisch unsere Umgebung komplett abgescannt mit unseren Sinnesorganen, mit unseren Augen und
dem,
was wir riechen können.
Wohlbekannten Säbelzahntiger
geguckt. Richtig, richtig. Und reagiert dann da drauf. Und wenn wir uns sicher fühlen, dann sind wir entspannt, ja. Und wenn wir uns eben nicht sicher fühlen, dann sind wir eher in diesem Sympathikus-Modus. Das heißt, wir müssen uns mobilisieren. Ist natürlich manchmal auch gut, ne? Kann ja auch was Positives sein, ne? Aber grundsätzlich, wenn der Säbelzahntiger vor einem steht, dann ist eher der Sympathikus so unter Strom. Und man weiß heute durch die Polyvagaltheorie, dass es einfach auch noch, dass der Parasympathikus, das ist der Gegenspieler vom Sympathikus, das ist der auf die Bremse drückt und der gliedert sich in zwei Teile. Also der Vagusnerv, der da beteiligt ist, der ist einmal dorsal und einmal ventral. Und das ist ganz arg wichtig, mal das zu wissen, weil der dorsale Teil ist eins der ältesten Teile entwicklungsgeschichtlich, die wir haben. Und der ist tatsächlich für die Erstarrung zuständig.
Okay.
Also wenn der Säbelzahntiger über einem steht und er macht den Mund auf und wir liegen unter ihm und wir können nicht mehr weg, dann erstarren wir. Dann dissoziieren wir, genau. Und dann entsteht ja auch ein Trauma oft, ja. Oder auf dem Weg dahin, ne? Also von dem her, ist es ganzheitlich gesehen. Und ganzheitlich gesehen deswegen auch, weil erstens unser Nervensystem ja ständig irgendwelche Sachen an unser Gehirn sendet, praktisch über unsere Körpersignale. Und auch einfach zu schauen, okay, wenn ich eine Depression habe, jetzt mal ganz einfach gesagt, dann kann auch ein Teil davon verantwortlich sein, dass ich zum Beispiel zu wenig Serotonin habe, ne? Und Serotonin wird im Darm produziert zu 95%. Das heißt, auch da ein zu wenig an kann natürlich dann auch wieder
zumindest unterstützen.
Genau, also es ist immer multifaktoriell. Eine Erkrankung ist nie nur aus einem Faktor gewachsen. Stress ist sowieso ursächlich für 95% aller Zivilisationserkrankungen, die wir haben. Von Rheuma über Bluthochdruck, über Parkinson, über MS, die ganzen Autoimmunerkrankungen, also auch meine. Ich habe ja mittlerweile Hashimoto, genau, eine chronische Autoimmunerkrankung. Genau, und das ist, Stress ist wirklich die Ursache allen Übels im weitesten Sinne, mit natürlich anderen Faktoren, die damit einfließen. Auch die Genetik spielt natürlich eine Rolle. Aber ich sage mir immer, wenn die Genetik im Hintergrund, ne, aber es muss ja einen Auslöser geben.
Ja.
Also muss da irgendwie noch ein bisschen mehr sein. Von dem her ganzheitlich, ja, ich bin einfach gern ganzheitlich unterwegs, weil wenn wir nur uns auf diese Krankheit oder auf dieses eine Diagnose gezielt stürzen, dann vergessen wir alles drumherum. Und da gibt es halt meistens mehrere Faktoren, die da mit reinspielen.
Also ich denke mal, die allermeisten kennen das wahrscheinlich ein bisschen, dass man ja mal irgend so ein kleines oder größeres Problemchen hat und dann auf der Suche nach einer Lösung wirklich selber schauen muss und über den Tellerrand hinaus, weil wenn man dann zum Hausarzt geht, da kommt man, also jetzt nicht, dass Hausärzte grundsätzlich schlecht sind,
aber
da wird dann oft eben einseitig auch drauf geguckt vieles ist einfach, muss von mehreren Seiten beleuchtet werden und oft muss man da wirklich selber aktiv werden sich den richtigen Weg suchen.
Ja, ich bin auch ein absoluter Fan von einem multifaktoriellen Team. Also ich würde den Hausarzt grundsätzlich nicht ausschließen. Hausärzte haben, glaube ich, weiß ich nicht, 35 € pro Patient. Pro halbe Stunde, maximal 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, also es ist relativ eng gemascht, der Satz. Also von dem her haben die oft leider keine Zeit. Mir ist oft, oder was ich in meiner Ärzte-Odyssee wahrgenommen habe, ist einfach oft der Empathiefaktor ist nicht da. Ja, also wirklich die Empathie für den Klienten aufzubringen, weil wir müssen ja auch erstmal verstehen können, dass der Leid hat, ja, dieser Leidensdruck von manchen Menschen. Alleine schon, dass wir diesen Leidensdruck mal wahrnehmen, Das hilft schon, auch auf dem Weg der Besserung, ja.
Ja, einfach, dass man sich ja gesehen fühlt, wahrgenommen.
Genau, du sagst es, ja, absolut. Wir fühlen uns dann gesehen, wir fühlen uns wahrgenommen, ja. Wir fühlen uns in unserer Unsicherheit vielleicht ein Stück weit sicherer, weil wir bei jemandem sind, der uns sieht, ja. Und das ist ja eigentlich schon so eine initiale Sache, ja. Und das versuche ich natürlich auch meinen Klientinnen zu bieten, einen sicheren Raum. Egal für welches Problem, aber einfach diesen sicheren Raum zu bieten, um einfach auch sich fallen lassen zu können oder auch mal wahrnehmen zu können. Manche Leute können sich ja gar nicht mehr wahrnehmen, die können gar nichts mehr fühlen.
So im Außen dann, dass man, ja.
Genau, und deswegen, ich finde, wie gesagt, ich bin ein Fan von multifaktoriell. Also ich habe in meinem Netzwerk ganz viele Leute mit unterschiedlichen Berufsbezeichnungen, vom Heilpraktiker über den Osteopathen, Physiotherapeuten, weil ich einfach finde, wenn ich nicht weiterkomme oder wenn ich finde, derjenige bräuchte noch zusätzlich Hilfe, dann gebe ich die Visitenkarten weiter, weil ich einfach sage, ich muss das nicht alleine richten, um Gottes Willen. Also die Verantwortung liegt eh immer auch beim Klienten.
Ja, das ist ja nicht, und auch zu akzeptieren, dass man nicht Experte auch für alle Themen
absolut,
sein kann.
Absolut, um Gottes Willen. Ja, ja, genau, das kann ich
jeden,
gar nicht.
Für jeden Bereich einen Experten oder eine Expertin.
Genau.
Und auch da dann eben das weiterzugeben.
Absolut.
Ich würde jetzt gerade mal das als Aufhänger nehmen, um einen kleinen Cut zu machen, weil wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel von dir und deiner Business klingt immer so, naja, aber genau, von deiner Berufung würde ich jetzt fast sagen, erfahren. Und du hast gerade das Netzwerk angesprochen und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz rüberspringen, wie wir eigentlich hier ja auch zusammengekommen sind, und zwar zum Frauenwerk, wo ja auch ganz viele tolle Frauen aus dem, auch aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Coaching-Bereich auch unterwegs sind. Und genau, da haben wir uns ja auch kennengelernt und jetzt wollte ich einfach mal noch so zum Abschluss, wir kommen langsam auch schon zum Ende, einfach nochmal fragen, was denn das Frauenwerk auch jetzt für dich schon bedeutet hat oder vielleicht auch für Möglichkeiten, die jetzt schon gebracht haben. Und danke dir auf jeden Fall erstmal für deine, für deine Erzählung über dein, deine Berufung und natürlich alle, die sich darüber noch weiter informieren wollen, sollen schauen mal bei dir vorbei. Ich verlinke alles und dürfen dich, glaube ich, auch jederzeit gerne mal ansprechen.
Absolut.
Und einfach, sich, wenn sie Hilfe brauchen oder Unterstützung, Beratung, sich an dich wenden.
Ja, sehr, sehr gerne. Entschuldigung, ich bin gerade etwas erkältet. Sehr, sehr gerne, auch sehr gerne, ganz spontan über Telefon. Ich bin auch ein Freund von Telefonieren. Genau, also wer etwas hat, der sich melden möchte, kann das auch sehr gerne per Telefon tun. Und dann können wir einfach schauen, ob ich derjenige welche bin, der weiterhelfen kann. Und ansonsten, wie gesagt, leite ich auch gerne weiter, gar kein Thema. Super. Genau, also bezogen aufs Frauenwerk. Ja. Also ich, grundsätzlich haben wir uns ja, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das ist, also über ein Jahr her, immer wieder getroffen, ohne das Frauennetzwerk an sich so weit. Also da gab es das Frauenwerk noch nicht. Wir haben uns immer in der Bücherei in Dettingen getroffen und als Selbstständige einfach und haben uns gegenseitig kennengelernt und haben uns ausgetauscht und das war eigentlich immer ganz hilfreich. Und irgendwann kam ja dann die Idee zustande, komm, wir machen einen Verein, weil wir ja auch überlegt haben, eben eine Messe zu gestalten. Und ich wollte ja schon immer Eventmanager werden, ganz ursprünglich mal. Und es ist ja so lustig, dass ich das jetzt so in meinem Ehrenamt in Anführungsstrichen tue.
Guck, man kann doch alles erreichen.
Ja, voll. Also ja, absolut. Ja, ja. Also es ist schon spannend. Ja, genau. Und mittlerweile durch diese Messe haben wir auch dieses Frauenwerk eben ins Leben gerufen. Und sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 99 Mitglieder. Stand letztes Mal bei der Mitgliederversammlung. Und das ist so eine tolle Sache, weil so viel da draus schon entstanden ist. Also nicht nur, dass ich jetzt hier sitze bei dir beim Podcast, sondern dass du mir zum Beispiel nachher auch mit dem Thema Lexware mal kurz ein bisschen hilfst.
Ich hoffe, ja.
Genau. Oder dass bestimmte Kooperationen einfach schon entstanden sind. Menschen, die sich zusammentun, die zusammen vielleicht einen Workshop anbieten. Menschen, die sich gefunden haben, wie jetzt die Dani und die Gudrun, die jetzt zusammen ein Lädchen aufmachen in Weilheim. Also ich glaube, da ist schon so viel entstanden durch dieses Miteinander und Voneinander zehren, als dass man alleine durchs Leben läuft. Ja, ich bin eher ein super ja, oder meine Ideologie ist schon, alles, was ich habe, das gerne zu teilen. Und ich gebe es auch sehr, sehr gerne weiter. Und vor allem an Menschen, die das genauso sehen. Mhm. Und ich denke, wir können uns alle nur gegenseitig inspirieren und wir können uns gegenseitig unterstützen. Und ich finde, gerade da liegt einfach das Potenzial vom Frauenwerk. Ja,
absolut. Also ich finde, es hat sich auch wirklich schon so früh bemerkbar gemacht, ja, was es für eine Kraft hat. Und allein der Zustrom zeigt ja schon deutlich, dass da irgendwo eine Lücke war. Ja. Ja. Und ich bin ja auch Fan der ersten Stunde und finde es einfach schön, ja, was sich da schon für tolle Dinge ergeben haben. Und ohne so Konkurrenz oder Neid da miteinander umzugehen, das ist echt.
Ja, also Neid steht bei uns wirklich weit, weit weg. Also wir wollen einfach wirklich zusammenwachsen. Es gibt ja unterschiedliche, also in meinem Genre gibt es ganz viele Leute, die auch mit dabei sind. Aber ich sag mir auch da, jeder ist ja individuell. Mhm. Jeder ist ja so authentisch, wie er ist.
Und das ist ja genau die Stärke hier.
Richtig. Und ich finde, genau das ist auch der Punkt, ja. Also man muss sich da nicht mit anderen vergleichen. Deswegen, wir sind wieder bei dem Thema, bleib bei dir selbst, ne? Und nicht im Außen. Du kannst mit diesen Möglichkeiten von außen einfach wachsen, weil du dir auch Hilfe besorgen kannst für all die Fragen, die du hast, weil wir haben in unserem Netzwerk bereits schon so viele Menschen, die so unterschiedliche Themen haben, dass wir uns gegenseitig einfach helfen können. Weil wenn wir selbstständig sind, sind wir oft alleine und auf uns gestellt und wurscheln da rum und und so haben wir einfach auch mal ein bisschen Austausch und tatsächlich war auch mein Gedanke, dass ich meine Weihnachtsfeier nicht mehr alleine mit mir selber feiern muss.
Ich habe so einen Account gefunden auf Instagram, der heißt Solo-Selbstständige, die genau eben da versuchen, auch diese ganzen armen Menschen, die so ganz alleine den ganzen Tag im Büro sitzen, zusammenzuführen. Mhm. Ich habe ja hier das Glück, ich habe meinen Mann auch sogar mit im Büro, was manche bewundern, dass wir das aushalten. Wir finden das sehr schön, dass man sich zumindest nicht ganz so alleine fühlt. Aber ich finde trotzdem auch, war ich total begeistert von diesem Netzwerk, einfach trotzdem noch mit anderen Menschen auch in Kontakt zu kommen. Absolut. Und sich auszutauschen und
genau. Also es hat auf jeden Fall einen Mehrwert und ich meine, es findet ja dieses Jahr wieder die Messe statt im November. Wir haben letztes Jahr die Messe zum ersten Mal stattfinden haben lassen und ich glaube einfach auch nach außen hin die Transparenz und das Wahrnehmen auch vom hier. Ich meine, da geht es ja auch ein bisschen um das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit. Warum muss ich nach Stuttgart fahren, um mir ein wunderschönes Kunstwerk zu kaufen? Oder warum muss ich nach Stuttgart fahren, um einen Malkurs zu machen? Oder warum muss ich nach Stuttgart fahren oder nach Freiburg fahren, um ein Coaching zu machen? Das kann ich alles hier vor Ort und das auch nach draußen zu repräsentieren. Auch der normalen Bürgerschaft zukommen zu lassen, also nicht nur den Selbstständigen an sich, sondern einfach auch uns als Netzwerk nach außen hin zu repräsentieren, bringt natürlich auch den Selbstständigen nachher im Umkehrschluss wieder Klienten und Kunden.
Ja, absolut.
Und so soll das ja einfach auch sein. Also ich glaube, und das darf gerne noch wachsen, es wird noch größer, da kommen noch ganz viele tolle Sachen, die wir machen, so jetzt wieder Podcast, das ist ja auch schon eine hervorragende Sache. Also nochmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, weil wenn nicht vom Netzwerk, von wo denn dann? Ja, und ich finde das einfach wirklich ein Füreinander und ein Miteinander. Und wenn jemand da draußen ist, der das hört und selbstständig ist, und er ist weiblich, das ist die einzigste Grundvoraussetzung, darf er sich sehr, sehr gerne bei uns melden. Und wird sehr, sehr gerne aufgenommen. Wenn er dann auch noch wirklich für diese Themen lebt, dass es ein Füreinander und ein Miteinander sein soll und anstelle von einem Gegeneinander, das muss man mal ganz klar sagen, ja, dann ist er super, super willkommen bei uns. Da freuen wir uns schon drauf, genau.
Und es war jetzt irgendwie so ein schönes Schlusswort, finde ich. Das ist natürlich, wir könnten auch wahrscheinlich noch 2 Stunden weiterquatschen, aber ich gucke gerade mal auf die Uhr und wir sind bei 42 Minuten, was ich jetzt eine ganz gute erste Folge finde. Mhm. Wir haben sehr viel von dir erfahren. Wie gesagt, ich glaube, man könnte noch weitere Zeit reden und es gäbe immer noch viele spannende Themen, aber ich glaube, man hat schon einen guten Eindruck bekommen. Schaut auf jeden Fall bei Julia vorbei. Ich verlinke alle wichtigen Daten, Homepage, Instagram und so weiter in den Shownotes, in den sogenannten. Da könnt ihr euch nochmal alles genau nachlesen. Die Kontaktdaten findet ihr und natürlich auch die Infos zum Frauenwerk, wie Julia gerade schon so schön gesagt hat. Ja, schaut gerne vorbei oder kommt zu uns in den Verein. Wir freuen uns auf dich da draußen. Und damit würde ich sagen, Schön war's und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, Luisa. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur aktuellen Folge findest du in den Shownotes und auf der Webseite des Frauenwerks. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns doch eine Bewertung da und klick auf Abonnieren, um über neue Folgen informiert zu werden. Frauenwerke ist ein Podcast des Frauenwerk e.V. für selbstständige Frauen. Produktion und Schnitt Brandmade Design Studio.